dass ich dachte, erst ist eine Art Schwäche. Ne? Aber es ist ja eigentlich die größte Stärke, zu sagen, okay, ich stelle mich all diesen Dämonen meiner Vergangenheit, und die haben ja wahrscheinlich alle, also wenn ich jetzt auch in meinem Freundeskreis rumfrage, ich wüsste nicht, wer nicht irgendwo mal eine Therapie gemacht hat oder sonst was.
Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört Unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Max Giesinger. Der ist mit Hits wie Wenn sie tanzt zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands geworden. Deswegen bin ich mir sicher, dass sein Name jedem und jeder von euch ein Begriff sein wird. Nachdem die Corona-Pandemie auch ihm eine Zwangspause verordnete, nutzte Max Giesinger diese Zeit, um sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen. Yoga und Surfen. Das ging wahrscheinlich vielen von uns genauso. Auch Max Giesinger hat also neue Hobbys während der Pandemie gefunden. Und er hat außerdem sein neues Album mit dem Titel 4 geschrieben. Zum Auftakt seiner ersten Tour nach 2 Jahren Pandemie gab es jetzt auch für Bahnreisende etwas ganz Besonderes. Und zwar hat Max letzte Woche die schnellste Tour Deutschlands gespielt. Mit 4 Konzerten an 4 Bahnhöfen an einem Tag. Und wie das so war, das erzählt er mir auf unserer gemeinsamen Fahrt von Frankfurt nach Mannheim.
Check, 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 1, 2, hey, 3, yeah, hey, sound, check, waxen.
Sehr gut. Max Giesinger, hallo.
Hallihallo.
Ich freue mich sehr, dass wir uns hier im Zug treffen. Es gab ja jetzt gerade schon ein bisschen Stress. Also, wir hatten eine halbe Stunde Verspätung, Reparatur am Zug. Aber du bist super entspannt geblieben, muss ich sagen.
Ich bin ja auch öfters mit der Bahn unterwegs. Ja. Und man lernt dann irgendwann, sich nicht mehr von so Kleinigkeiten stressen zu lassen.
Ja,
weil wenn du, das kennst du ja auch, wenn man viel unterwegs ist und viele Dinge passieren, dann muss man sein Stresslevel versuchen, irgendwie unten zu halten.
Na, du bist
und ich akzeptiere dann einfach. Ach Gott, die Sonne, stehe ein bisschen in der Sonne, lese ich ein bisschen was. Ne? Man muss immer das Beste aus der Situation machen.
Was ich schön finde an diesem Podcast, ist, dass man immer so die verschiedenen Bahnfahrtypen bei meinen Gästen, dass man die so rausfinden kann. Jeder hat so seine Eigenheiten.
Okay.
Manche werden halt zum Beispiel ganz schnell panisch und sind so, oh Gott, irgendwas läuft schief. Du warst jetzt zum Beispiel mega entspannt und dann hast du gerade, und davon war ich sehr beeindruckt, eine Packung Erdbeeren rausgeholt und eine Birne.
Ja.
Und das, finde ich, ist sowas, so ein Zeichen, dass jemand sein Leben unter Kontrolle hat.
Findest du?
Frisches Obst dabei haben.
Oh, so ein schönes Kompliment.
Frisches Obst dabei.
Ich habe immer frisches Obst dabei.
Das finde ich wirklich cool und beeindruckend.
Ja, das wurde mir irgendwie anerzogen. Ne? Ich war auch immer früher von der Oma immer hier, dann Apfel, das musste essen, ist ganz wichtig. Ne? Und wenn
sag
ich jetzt,
jede Oma wahrscheinlich.
Sagt jede auch, Oma, und das habe ich irgendwie beibehalten. Mhm. Und wenn ich jetzt morgens hier durch den Bahnhof schlender, ich steige meistens immer im Dammtor ein in Hamburg, weil es da deutlich ruhiger zugeht. Das ist so der Special Trick, den man irgendwann auscheckt.
Das stimmt.
Ja, und ich mag das dann so, diese ne, wenig Leute, dann steht man da, holt sein Brötchen, holt immer im gleichen Laden mein Brot. Für mich ist es so mein morgendliches Ritual, mich dann immer in meinem Lieblings- Croissant-Laden anzustellen, hole ich mir genau das gleiche Brötchen.
Ja,
wenn es da nicht
geil.
Gibt, hole ich mir die Kräuterbrezel hier, Schnittlauchbrezel mit Butter. Dann gibt es einen Kaffee. Und das ist geil, dass man auch diese Lautsprecher, das lässt ja auch drauf. Ne?
Das gehört dazu.
Das ist real.
Atmosphäre. Ja.
Und gerade gibt es halt Erdbeeren. Deswegen fahre ich jetzt immer seit 3 Wochen immer mit frischen Erdbeeren rum und wasche die dann immer im Bahnklo.
Im Bord bist du, wirklich.
Das finde ich immer ein bisschen eklig, aber ich zieh das durch.
Ja, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich. Ja.
Und ich benutze dann immer meinen Ellbogen, um die Klo-Klinke runterzumachen. Das habe ich auch schon vor Corona getan.
Ja, echt?
Ja, war ich schon immer ein bisschen empfindlich.
Und hat sich das jetzt verstärkt durch Corona?
Ich habe schon immer oft Hände gewaschen irgendwie. Mhm. Also das war eigentlich für mich so, ja, muss ich eigentlich nichts umstellen.
Alles. Ich habe schon immer auf Hände gewaschen.
Ich fand Händewaschen schon immer geil. Und vor allem als Sänger, wo du immer drauf aufpassen musst, dass du jetzt irgendwie nicht jeden Bacillus irgendwie abkriegst, fand ich ein paar Dinge auch gar ganz für meinen Job besser. Also ich finde, dass das Händegeben zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich finde das mit der Faust,
ist cooler, ne?
Das könnte sich eigentlich meiner Meinung nach gerne durchziehen.
Aber ich finde, das Händegeben, also seien wir mal ehrlich, in der Musikbranche gibt man ja eher wenig die Hände, sondern man umarmt sich immer
direkt. Man umarmt alle.
Und das finde ich so komisch, dass man so bei fremden Leuten Hallo sagt und die direkt umarmt. Warum ist das so?
Das hat sich bei uns irgendwie so eingeschlichen.
Also eigentlich ist das ja auch schön, aber irgendwie ist es auch weird.
Weil eigentlich ist ja eine Umarmung was man
so
jetzt nicht jedem Menschen
Freunden
geben
oder so.
Sollte.
Ja.
Das ist ja irgendwie was expliziert, dass man sich vielleicht ein bisschen besser kennt. Dadurch wird es so randommäßig sich zu umarmen.
Ja,
genau.
Weißt du, dann ist es auch gar nichts mehr wert, so eine Umarmung.
Ja, random, ey. Und man duzt sich ja auch bei uns in der Musik.
Das finde ich okay. Ich muss sagen, ich muss häufig auch für Jobs, gerade fürs Fernsehen, siezen. Und ich stelle mich da echt an. Geht mir fällt das manchmal so schwer, vor allem, weil du das dann auch wirklich bei Drehs hast, dass du dich, bevor angefangen wird zu drehen, duzt, weil alle sich immer duzen. Wann sieht man sich denn mal wirklich? Ja. Also das muss dann wirklich irgendwie ein Professor sein. Selbst bei so Interviews mit Professoren, selbst da duzt man sich. Also mir fallen jetzt wenig Leute ein. Und dann, wo die Kamera angeht, ja, hallo Frau so und so, hallo Herr Giesinger.
Das und das ist eigentlich so befremdlich. So eine Schicht nochmal, so eine zusätzliche Schicht.
Ich glaube, im Fernsehen ist es viel so eine journalistische Distanz und so. Aber mir fällt
das muss man da quasi wahren, so ein bisschen. Dann, ne?
Ja, genau. Okay. Mir fällt das tatsächlich auch oft schwer, weil man es so gewohnt ist. Kann es sein, dass wir gerade wieder den Weg zurückfahren? Oder bilde ich mir das ein?
Nee, ich glaube, wir fahren schon die ganze Zeit.
Fahren wir den Weg zurück?
Wir fahren gehen Süden, würde ich sagen.
Okay, ich dachte irgendwie gerade, dass nach der Ansage der Zug gesagt hat, wir fahren jetzt einfach wieder zurück.
Vielleicht
zum
wollen wir nochmal einen Hafer-Cappuccino holen. Es können alle nochmal raus. Ja. Käffchen.
Alle einmal rausschmeißen.
Komm, was soll der Geiz?
Ich fand das schön, wie du es gerade erzählt hast mit dem Lieblingscroissant und so.
Ja.
Weil mir das tatsächlich auch genauso geht. Und das ist auch das, was ich am Bahnfahren liebe. Ich glaube, das ist so eine sehr deutsche Eigenschaft von mir, so diese Routine. Dass ich so genau weiß, da gibt es jetzt mein Lieblingsbrötchen, das mit Avocado und Feta und der Salsa-Soße, richtig geil. Und wenn dann was nicht davon da ist, dann ist für mich auch Nervenzusammenbruch, dann ist der Tag schon versaut, weil das muss dann auch wirklich genauso ablaufen.
Ja, ich habe einmal, also ich hole mir halt immer ein Brötchen, ne? Avocado-Brötchen, dann frisch gepressten Orangensaft und einen Kaffee.
Wegen dem Obst natürlich.
Wegen dem Obst, genau. Ja. Es soll ja gar nicht so gesund sein, so frisch gepresster Orangensaft, weil man haut sich ja auch nicht 5 Orangen irgendwie so rein. Ne? Also es ist zu
man
viel.
Kann gar nicht so viele Vitamine aufnehmen, ne?
Kann man gar nicht. Ja. Und dann habe ich den aber wohl anscheinend mal, ich habe mich richtig auf diesen frisch gepressten Orangensaft gefreut. Bahn gehen, hier mein Ritual abfeiern, mich hinsetzen, schön hier zurücklehnen. Und dann habe ich den einfach stehen lassen. Das war für mich ganz schlimm, dass ich dieses Ritual nicht
verstehen.
Nicht komplettieren konnte. Aber ich mag das schon und ich finde auch hier und da ist es auch gut, seine Rituale zu haben, aber auch hier und da mal wieder
ein bisschen locker machen,
ein bisschen auszubrechen. So, hast du auch so ein Nackenkissen dabei? Das habe ich angefangen.
Nee, so
seit
Next Level bin ich noch
nicht. Du hast nicht so ein, guck mal, ich habe das ist auch ein bisschen dirty langsam. Das hatte ich auch letztens im Trip nach Sri Lanka dabei. Das ist mir einmal auch irgendwie in Schlamm gefallen. Aber
okay.
Das sieht ganz okay aus. Ich habe es abgeklopft jetzt. Guck mal, das mache ich jetzt mal hier hinter mich und schon ist das hier
richtig
First Class.
Sieht auch richtig gemütlich aus, ja.
Ja. Willst du mal ausprobieren?
Ich weiß nicht, mit dem Schlamm.
Nee, das ist auch ein bisschen versippt. Es hängen immer ein paar Haare von mir. Wir lassen das.
Du bist ja auch gerade beruflich viel Bahn gefahren, vor allem, weil du die schnellste Tour Deutschlands gespielt hast.
Ja.
Magst du die mal erklären? Was war die schnellste Tour Deutschlands? Kann man sich das vorstellen?
Okay, also die schnellste Tour der Welt fand gestern statt. Ich habe schon einiges Verrücktes erlebt in meiner Karriere, aber 4 Konzerte an einem Tag, das gab es noch nie. Genau, das haben
noch
wir gemeinsam
nie?
Mit. Nee, 4 Konzerte am Tag. Ich habe vielleicht 4-mal an verschiedenen Orten Straßenmusik gemacht.
Max Giesinger ist du.
Das ist wie auf Stimme
Tag
auch.
Nur Konzerte.
Ne? Ja, nee, 3 hatten wir auch schon mal. Das war auch schon so ab Limit. Aber gestern 4. Ich hatte echt Respekt davor. Ich habe relativ schlecht geschlafen, weil ich aufgeregt war.
Ja,
dass ich jetzt auch über Monate. Ja, dann machen wir das. Die Riesenaktion mit der Bahn. Schnellste Tour. Das planen wir schon seit 2 Jahren. Muss man immer verschieben wegen Corona. Und das muss dann, ne?
Und dann ist
abends
es auf
das große
so
Konzert
weit.
Mit der Band. Ist auch schön da. Sollen wir nochmal kurz reden?
Nee, kannst weiter
reden. Ja, wir reden weiter, okay. Ja. Genau, und dann war es so das erste Open Air seit 2,5 Jahren in Deutschland und haben natürlich noch keine 20 Festivals gespielt, gerade frisch von Proben. Ne? Da hat man natürlich immer Schiss, dass dann irgendwas nicht läuft, dass vielleicht auch mal ein Zug zu spät kommt, aber es hat alles wirklich so geil geklappt. Also an dieser Stelle möchte ich mich echt nochmal bei allen bedanken, die sich dafür wirklich den Hintern aufgerissen hatten, weil das war so eine riesen Olga-Action. Also Berlin da alles auf, die ganzen Genehmigungen, die du da brauchst. War alles on point, Leute waren am Start.
Und du hast dann in Berlin morgens angefangen um 8 Uhr und wie ging es dann weiter?
Erstmal in Hamburg
vor
ein paar Journalistinnen und Journalisten. Dann ging es weiter nach Berlin. Da habe ich da mitten im Hauptbahnhof gespielt, da in dieser Zwischenfläche.
Das habe ich gesehen. Wie war das denn?
Das war total verrückt.
Ja, das stelle ich mir komplett crazy vor.
Ja, weil es standen schon einige Leute oben auf der Empore da, wo du da zu Gleis 11 kommst und so. Das stand, war auch alles voll. Und links und rechts sind die ganze Zeit die Leute mit der Rolltreppe da zu ihren Terminen gefahren.
Geil.
Und denken, ja, was geht denn hier?
Den Song kenne ich doch.
Das ist doch
der aus dem Radio.
Ja. Und das war schon skurril. Du hast halt immer so ICE-Gedöns gehört, ne? Ein lauthupender Zug, der gerade bei der Balladenversion von Wenn sie tanzt durchgefahren
ist.
Und das, aber bin ich ja gewohnt, das ist von Autokino-Konzernen, haben wir vor 2 Jahren schon mal.
Stimmt, ja.
Aber also sehr, sehr lustig. Ein sehr lustiger Tag. Ich dachte, ich müsste eigentlich erschöpfter sein, aber es hat mir eher total die Energie gegeben. Zum Beispiel waren wir nach Leipzig gefahren, haben in dieser extrem geilen Bahnhofshalle gespielt. Die sieht ja fast schon so Harry Potter-mäßig.
Schönste Bahnhof Deutschlands, meine Meinung.
Wunderschön, ja, oder?
Ist doch eine gute
Riesenhalle, 25 Meter hohe Decken oder so.
Das ist schon richtig geil.
Ja. Und da war auch richtig was los. Ne? Das war 14.20 Uhr, da wusste ich vorher eigentlich auch nicht, okay, wer kommt da jetzt um die Uhrzeit zu einem Auftritt? Aber der Laden war rabbelvoll.
Ja?
Mega
cool.
Spaß gemacht. Ja.
Ich habe das gestern die Bilder aus Berlin gesehen, bevor es losging, also als die Bühne quasi aufgebaut war, und dachte mir auch so, oh Gott, ich glaube, ich wäre da voll aufgeregt, wenn ich auch nicht wüsste, wie die Leute dann reagieren. Also wie ist denn das, wenn du dann, also du kannst ja zum Beispiel dann nicht sicher sein, dass da dann nur Fans sind.
Ja.
Ist das dann irgendwie nochmal besonders aufregend? Auch gerade, wenn du sagst, dass du jetzt lange nicht aufgetreten bist, da fühlt man sich eh vielleicht nicht mehr so, apropos in seiner Routine.
Ja, stimmt. Nö, ich bin da schon ordentlich aufgeregt und klar hat man hier und da mal so Gedanken, boah, was wäre jetzt, wenn jetzt irgendwelche Hater da stehen würden, die jetzt da irgendwie reinrufen oder
Tomaten
so.
Werfen.
Ja, die das jetzt, keine Ahnung, da jetzt irgendwas planen. So, die wollen mir jetzt was ausmischen, auswischen, keine Ahnung, aber daran darfst du ja gar nicht denken. Dann kommt der Gedanke, lässt ihn vorbeifliegen und
aber
weiter geht's.
Hattest du sowas schon mal?
Damals, als ich da von Jan Böhmermann ja einen Einlauf bekommen habe, 2017, hatte ich dann tatsächlich bei zwei, drei Festivals Leute, die mit Menschenleben tanzen Weltplakaten da standen.
Ah, okay.
Und das war dann wirklich so mentales Next-Level-Ding, sich nicht drüber aufzurücken, nicht drauf einzugehen, sondern weiter das Konzert irgendwie geil zu rocken. Da waren 50.000 Leute, das war irgendwie das Donauinselfest in Wien. Das war mega geil. Und dann habe ich halt dieses Plakat gesehen.
Aber
die wollten mich die ganze Zeit ärgern. Giesinger, Giesinger. Und dann wirklich Fokus zu bleiben, sich nicht dann in den Ansagen zu verlieren. Ja, das lernst du. Irgendwann wirst du schon entspannter und ich würde jetzt auch sagen, dass ich so ein gewisses Grundlevel an Routine mitbringe, selbst wenn ich ein halbes Jahr nicht gespielt habe. Du weißt, wie du jetzt eine Ansage machst, wie du eine Dramaturgie durch ein Konzert irgendwie durchbringst.
Und alles, was so schief gehen kann, hat man auch schon mal erlebt und auch schon mal überspielt und so. Ich glaube, es ist ja auch was jeder irgendwie von sich selbst aus seinem Alltag kennt, irgendwie ohne irgendwie auf großen Bühnen zu stehen, dass man vielleicht irgendeinen ganz besonderen Tag hatte oder Geburtstag, aber eine kleine Sache war irgendwie kacke und man regt sich nur über die kleine Sache auf. Und das ist so ein krasses Bild, dass du vor 50.000 Leuten stehst und da stehen drei Leute mit einem Plakat und du bist so, warum sind die da? Und ich glaube, das ist super menschlich. Ich kann das voll nachvollziehen, dass man sich dann darüber abfuckt. Obwohl offensichtlich da viele Leute sind, die gerade Spaß haben und für die das vielleicht, also das kann man sich ja als Musiker auch oft wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie viel Impact du in dem Moment auf ein kleines Leben hast, was da steht. Also für eine Person war das vielleicht gerade der schönste Abend des Jahres.
Und du hast vielleicht nur die zwei, drei Leute auf dem Schirm, vielleicht die eine Person, die gegähnt hat, vielleicht aus einem ganz anderen Grund, dann bezieht man es auf sich selbst. Ne?
Ja.
Ich hatte gestern auch so eine riesen Entourage, also war ja fast schon irgendwie unangenehm, wir hatten irgendwie riesen Kamerateams, also normal passiere ich so einen Bahnhof relativ unbehelligt, gestern war das nicht möglich, weil wir mit 40 Leuten da rumgelaufen sind und das alle am Start hatten. Dann habe ich natürlich hier und da ein paar Bilder gemacht und da meinte ein Kumpel zu mir, ey, ich habe gerade die Leute beobachtet, wie glücklich die nach diesem Bild gesehen haben. Die waren die glücklichsten Menschen. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen.
Das kann man gar nicht, oder? Geht das, dass einem das wirklich bewusst ist?
Ja, man muss es, glaube ich, einfach öfter sagen. Ey, krass, natürlich habe ich nicht jeden Tag Bock, 5 Stunden lang Bilder zu machen, aber dieser eine Moment kann für eine andere Person unfassbar besonders sein.
Ja.
Letztens kam jemand in München zu mir und meinte, boah, krass, ich habe noch nie jemand Berühmtes getroffen. Das ist für mich gerade so krass. Und für mich selber, ich bin die Person, ich bin ja dieser Typ aus dem Dorf eigentlich. Aber gut, wenn ich jetzt mit der Person irgendwie eine nette Unterhaltung habe und der irgendwie ein gutes Gefühl gibt, ist es für die jetzt irgendwie voll
was Besonderes.
Voll die Nummer. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Deswegen versuche ich auch, kein Arsch zu sein.
Bisher klappt's.
Bisher klappt das.
Wir haben noch eine halbe Fahrt.
Ich gut verstellt.
Ja. Ich hatte das beim, warst du bei der Dua Lipa Tour zufällig?
Nee.
Ich hatte das bei ihrem Konzert so krass, weil ich war vorher, das erste Konzert nach Corona, wo ich war, so das richtige, richtige Konzert, war eine Bilderbuchshow in der Philharmonie in Berlin.
Wow.
Und das war eine richtig geile Show. mega, mega gut. Also die sind auch einfach fantastisch. Ja, aber
die
es war
ist auch mega.
Es ist alles mega. Und das Problem war aber, es war super voll. Die Leute hatten alle Masken auf. Mhm. Du durftest da drin auch nichts trinken, weil es halt die Philharmonie war. Und es kam halt nicht so richtig. Also die Leute sind aufgestanden, haben alle getanzt. Aber irgendwie, ich dachte immer so, wenn Konzerte wieder stattfinden, dann hat man diesen einen Moment. Und es wird so Gänsehaut am ganzen Körper. Und man wird so viel intensiver wahrnehmen als früher. Also ich dachte halt wirklich so während Corona, wenn es irgendwann wieder geht, dann muss es doch so krass sein. Mhm. Also dann werden wir doch alle ausrasten.
Und das war da nicht so?
Nee, also es war ein richtig gutes Konzert, aber ich konnte es nicht genießen. Und dann war ich bei der Dua Lipa Show und es war halt wirklich genauso, weil das war ja dann Mercedes-Benz Arena, also halt riesig, auch überhaupt nicht, also Stadionkonzert, was eigentlich gar nicht meins ist.
Geht ja eh schon viel Flöten an Stimmung, ne?
Genau, und deswegen habe ich das nicht erwartet, alle auch ohne Maske, was ich auch eher gruselig fand, was dann aber echt voll ging.
Gewöhnen, ne?
Ja, es ging dann und es war richtig geil und ich hatte Gänsehaut und es war wunderschön und das ist jetzt einfach für mich immer das wahre erste Konzert nach Corona. Und ich habe mich danach auch gefragt, ob so eine Dua Lipa checkt, was das gerade mit den ganzen Leuten in diesem Stadion gemacht hat. Also ob, so wie du das gerade gesagt hast, ob man das überhaupt als Künstler, wenn du dann irgendwie durch Europa tourst, ob du das fassen kannst.
Ja, du kommst halt auch irgendwann in deinen Trott rein. Ne? Du gewöhnst dich natürlich an alles und wenn die ganze Zeit irgendwelche Leute Bilder von dir haben wollen oder du immer vor 5000 Leuten stehst, dann ist das dann irgendwann die Normalität.
Ja.
Am Anfang so, also mir war das so 2016, als dann der große Knoten geplatzt ist, 18 Millionen durch die Decke ging und dann plötzlich anstatt 30 Leuten auf dem Festival standen dann plötzlich 5000 da. Ich bin da am Rad gedreht. Ich hatte das ein Glückshoch, das ich über ein halbes Jahr lang zog und konnte das gar nicht glauben, was da gerade passiert. Aber irgendwann so nach einem Jahr, anderthalb, denkst du, ja, sind wieder 5000 Leute da. Ne? Das ist geil, aber wir waren gestern halt auch da. Ne? Und das hat, glaube ich, Corona wieder schon geschafft, jetzt, dass man das wirklich krass zu schätzen weiß. Also ich bin da gestern da bei der letzten Show da in Wiesbaden, war auch echt viel los. Bin da so happy da über die Bühne gerannt, weil nach Strandkorbkonzerten, Autokino und so, jetzt mal echt mal wieder so Leute eng an eng, wo du merkst, ey krass, da springt der Funke auch richtig über. Das ist ja wichtig, dass die Leute da auch nah sind, dass diese Synergie entsteht. Das hat halt wirklich krass gefehlt und es pusht einen brutal. Man ist ja ein Suchti auch als Künstler. Du willst es ja.
Naja, klar.
Aber ich, ja.
Und hattest du so einen Moment, wie ich bei Dua? Also hattest du auch ein Konzert, wo du jetzt warst, nach Corona? Corona ist ja nicht vorbei, aber jetzt gerade, wo es wieder möglich ist.
Wo ich selber schon war.
Was dich auch so ähnlich berührt hat?
Ich glaube, ich war noch gar nicht bei Konzerten. Ich erlebe das ja immer sehr. Ich wollte jetzt zu Herbert Grönemeyer am Montag, aber der hat ja jetzt leider Corona bekommen hier.
Ach echt?
Okay. 25 Jahre Mensch hätte ich sehr gern gesehen. Das wäre jetzt quasi mein erstes Konzert als Zuschauer gewesen, aber wir hatten letztes Jahr, hatten wir in der Schweiz ein Open Air, es war wunderschön, also an einem See gelegen, Gentleman hat noch gespielt und da hatten die schon andere Corona-Auflagen, da war es möglich schon zu Zehntausenden in der Masse zu stehen und das war wirklich der absolute Wahnsinn, weil wir hatten davor 30 Corona-konforme Open Airs gespielt, ne? Also wirklich, ich muss mal vorstellen, spielst du in einem Stadion, da sind dann 2500 Strandkörbe oder so. Und du siehst halt, ist auf die ersten zwei Reihen, kriegst du halt nichts mehr mit. Und das war lustig und skurril, aber du kriegst halt nicht so viel auf der Bühne mit wie beim normalen Konzert.
Ja.
Als ich da rauskam und es kam genau in dem Moment, kam auch so ein Unwetter, dachte ich schon, ach du Scheiße, jetzt hat man einmal die Chance wieder, jetzt spielt das Wetter nicht. Aber es war alles egal. Die Leute sind pitsche-patsche nass geworden. Ich bin auch noch ins Publikum rein und das war so, boah, krass, Alter, habe ich das vermisst. Das ist wahrscheinlich wie so eine Droge zu nehmen, ne?
Also man hat halt auch das Gefühl, dass man wieder sowas zu erzählen hat und dass man so wieder was spürt. Ich habe mir so während Corona habe ich mich manchmal so numb gefühlt, weil man ja gar keine Eindrücke mehr hat. Also irgendwann reicht es ja auch mit Spazierengehen und Yoga und.
Aber hast du das am Anfang auch als angenehm wahrgenommen? Ich meine, du arbeitest ja auch in der Medienbranche und wir sind ja Menschen, die auch sehr, sehr viele Eindrücke hatten. Und ich war so, also kurz vor Corona war ich ja noch bei Sing My Song und war echt so 4-5 Jahre schon hart am Machen und am Ballern und ich war so, boah, es ist echt, ich brauche mal eine Pause. So. Und ich hätte noch so ein Jahr, was relativ tight gewesen wäre, vor mir gehabt. Und dann saß ich dann erstmal da, so die ersten zwei Wochen im ersten Lockdown und dachte so, boah, krass.
Fandest du es direkt
ich
gut?
Ich fand es direkt, krass, fand es wirklich und es, also für den Job, den ich einfach gemacht habe, war das für mich das erste Mal, niemand will gerade was von mir. Ich kann ja gerade runterfahren, es gibt auch keine Party, die ich gerade verpasse. Ich kann jetzt einfach nur auf der Couch liegen und ich muss nichts machen. Ich muss auf keiner Bühne stehen. Und das war für mich erstmal so, oh. Und dann kam aber so nach zwei, drei Wochen so, boah, okay, lass mal, habe ich schon wieder direkt vermisst. Ne? Das hat mir auch schnell gereicht. Ja. Vor allem habe ich natürlich dann Schiss bekommen, als dann auch die ganzen Sommerkonzerte abgesagt wurden. Aber ich habe da viel gelernt. Ne? Ich habe ja mit Yoga angefangen und versucht, so ein bisschen achtsamer durch mein Leben zu gehen, auch immer zu gucken, dass ich hier und da ein paar Auszeiten setze und Dinge tue, die jetzt, also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und dann brauchst du irgendwie noch was anderes, was deine Balance.
Brauchst irgendwann ein neues, richtiges Hobby.
Ja.
Weil es ja dann irgendwann kein Hobby mehr. Ja, mir ging es auch ähnlich so mit Corona. Also ich glaube, ich war anfangs erstmal panisch tatsächlich. Also panisch ist fast zu doll, aber ich glaube, ich war schon, wenn ich jetzt so richtig an 2020 Frühling denke, das war schon verrückt. Also man wusste ja gar nicht, was auf einen zukommt. Ich glaube, da konnte ich das erstmal noch gar nicht genießen, ja. Und dann irgendwann, als es so gesettelt war, man so wusste, okay, man ist jetzt erstmal eine Weile zu Hause, dann war es eigentlich, also dann habe ich ja meine ganze Wohnung renoviert. Und das war cool, ja. Also
selber gemacht, oder?
Ja, ja, schon. Aber halt so, also so von so kleinen Aufgaben bis zu größeren. Also halt so Sachen wie, ach, das Bad, das müssen wir mal richtig schön machen und so Sachen, weißt du? Oder, oder so,
so, ich habe komplett. Ne?
Ich habe so mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer ausgetauscht und so und sowas, wofür du sonst keine Zeit hast.
Das haben viele gemacht, ne?
Das war geil. Aber was ich voll interessant fand, ich hatte in der ersten Folge vom Podcast Casper zu Gast und der, hat mir erzählt, dass er das tatsächlich auch musikalisch super befreiend fand, weil er das erste Mal Musik so richtig schreiben konnte, ohne immer denken zu müssen, das muss im Stadion funktionieren und dass man irgendwie doch diesen Druck hat oder im Radio oder was auch immer, sondern dass er jetzt so richtig die Musik machen konnte, die er machen wollte. Und ich weiß nicht, ob du sein neues Album gehört hast, aber das ist ja auch, er macht ja schon verkopfte Musik, aber ich würde sagen, noch ein bisschen verkopfter und verspielter. Wie war das für dich? Also hat dich das jetzt auch irgendwie beeinflusst?
Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich das auch so gefühlt hatte. Mhm. Also ich hatte erstmal einfach mal Zeit, ne? Also es war so, okay, es ist nicht hier Voice of Germany Jury und dann ist das und bis dahin muss dann die Mucke fertig sein. Hier müsste dann die neue Single kommen, damit man den Hype von der Show noch mitnimmt. Sondern ja, also das erste Mal ist jetzt hier Break. Mhm. Und dann habe ich mir mit Kumpels, den ich schon seit langer Zeit Songs schreibe, haben uns so ein Airbnb irgendwo in der Eifel genommen, mit Sauna, mitten in der Natur, also wirklich fernab von der Zivilisation. Neben mir war so eine Ziegenherde, so vier Ziegen. Ich kann mich noch genau an diese vier Viecher erinnern, die immer morgens gefüttert. Und habe mich total so, ich war so richtig happy, obwohl die große Bühne nicht da war. Wir haben einfach nur Musik gemacht und das geschrieben, was da so rausgeploppt ist. Abends dann zur Belohnung irgendwie Sauna, dann waren da so vier Liegen, haben wir so in die Sterne geguckt und übers Leben philosophiert. Und da sind so geile Songs entstanden. Mhm. Ich das Gefühl habe, das kann man so richtig loslassen. Also ohne diesen Pressure, dass das jetzt, was du schreibst, der nächste große Hit sein muss. Und es macht sehr viel Gutes. Und vielleicht entsteht genau dadurch dann doch vielleicht der nächste große Hit, weil man nicht so crampy irgendwie darauf.
Ich glaube auch, das ist ja heute auch nicht mehr so, ich weiß nicht, wie du da als Popkünstler drauf guckst, aber ich finde gerade, wenn man so im internationalen Bereich schaut, es gibt ja nicht mehr den einen klassischen großen Hit, wie es den, ich komme ja auch ursprünglich vom Radio, wie ich den jetzt vom Radio von so vor 10 Jahren noch kenne, sondern mittlerweile alleine, dass Billie Eilish so ein Superstar ist oder ich finde auch Harry Styles, der ja so ein mega Hype ist, der macht für mich keine Popmusik in dem Sinne, dass das so der klassische,
Let me entertain you, genau. Vor 20 Jahren.
Ja,
so.
Ja. Und das hast du ja super facettenreich, gerade eigentlich, wenn du dir den Großteil der so größten Künstlerinnen gerade anguckst, dass ja vieles eigentlich sowas, wo du vor 10 Jahren gesagt hättest, nee, aber ich glaube auch, dass es jetzt auf eine andere Art, also dass man zum Beispiel gucken muss, dass irgendwie bei TikTok funktioniert oder dass du dann vielleicht irgendwie eine quotable Line hast, die du auf TikTok dann zitieren kannst oder so Sachen, aber dass trotzdem die eigentlich gerade mehr Genres die Möglichkeit haben und auch viel verspieltere, komplexere Songs die Möglichkeit haben, irgendwie an die Eins zu kommen. Wie siehst du das als Profi?
Ist das als für dich? Profi? Ja, ich muss mich mal in diese ganze TikTok-Welt nochmal reinfuchsen, weil ich glaube, da ist gerade der Zahn der Zeit am Start. TikTok macht gerade die Hits und TikTok gibt vielleicht auch ein Stück weit vor, was die Hits werden und Songs werden jetzt auch dementsprechend schon so komponiert, dass du kein Gitarren-Solo mehr am Anfang hast, sondern dass du gerade wirklich direkt zur Sache kommst, weil die Leute können sich ja vielleicht auch nicht mehr so lange konzentrieren wie vor 6, 7, 8 Jahren. Das hat ja Social Media, glaube ich, auch mit uns allen gemacht und wenn da nicht direkt die Knaller hochkommt, bist du halt schon bei der nächsten Story oder so. Ne? Ich weiß gar nicht, das TikToks, ich muss mich echt mal reinfuchsen. Ich muss da so einen Crashkurs machen, weil ich glaube, ich habe Angst, dass der Zug abfährt.
Ja.
Und ich bin noch auf Instagram. Ich dachte so, oh fuck, Facebook irgendwie kackt ab, jetzt auf Instagram switchen. Da hat man sich da so eine riesen Followerschaft aufgebaut, ist da froh drüber. Und jetzt können wir das nächste. Ich bin jetzt auch schon 33.
Das ist so ein Moment, wo ich denke,
muss ich das jetzt noch machen oder ist man nicht an einem Punkt, wo man irgendwie auch schon einige Fans hat und das passt jetzt so ein bisschen oder sagt man, na, ich bin immer, der Hunger ist auch da, auch noch diese Plattform werde ich jetzt bis zum geht nicht mehr bespielen und das auch auschecken. Mhm. Und da bin ich gerade zum ersten Mal in so einer Phase, wo ich nicht mehr weiß, ob ich da jetzt mitgehen
möchte. Ich glaube,
dass
man da halt auf sein Bauchgefühl hören muss. Also ich würde sagen, dass du es nicht machen musst.
Dein Bauchgefühl sagt, lösch alle deine Social-Media-Apps, aber das wäre unklar.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen doof.
Eine gute aber, Distanz dazu zu bekommen.
Aber ich glaube halt, dass man es merkt, also das hat mir meine Freundin als Tipp gegeben und das fand irgendwie, denke ich da bis heute dran, wenn ich selber Sachen poste oder so, meinte sie so, Leute werden immer merken, wenn du dich mit was nicht wohlfühlst. Also mach immer nur genau, nicht so wie du denkst, wie du es machen musst, sondern so wie du dich wohlfühlst. Und irgendwie finde ich, wenn man mit der Brille, also es klingt so einfach, ne, aber wenn du mit der Brille auch Social Media Kanäle von anderen, die das irgendwie versuchen professionell zu machen oder professionell machen, muss ja gar nicht ein Influencer sein, kann auch eine Person aus den Medien sein, die ihre Arbeit bewerben will. Dass man dann auch oft merkt, wenn Leute was machen, wo du denkst, das passt gar nicht zu dir. Warum erzählst du jetzt was in die Kamera? Warum tanzt du da jetzt? Oder so.
Ja,
und ich glaube, wenn du jetzt anfangen würdest, TikTok-Tänze zu machen, fände ich es auch ein bisschen weird.
Vielleicht wäre das aber gar nicht so weird, weil sowas...
Ich
habe schon so Momente, wo das dann total authentisch, wo ich dann mal einen raussteppe, aber nicht vor der Kamera. Da hast du ja schon direkt, okay, jetzt mache ich das um, damit irgendwas erreichen zu wollen. Das ist der Tanz vielleicht nicht mehr so.
Aber das Coole ist, es ist ja auch nicht mehr nur noch Tänze auf TikTok. Also du kannst ja auch echt.
Seit 2-3 Jahren nicht mehr.
Ne? Ja, ist Comedy eigentlich mittlerweile ganz viel.
Ja, ich fürchte mich ehrlich gesagt davor, abhängig zu werden. Ich habe das ganz gut hingekriegt. Also ich kann dir gerne mal eine Bildschirmzeit zeigen, das
und?
Ist so überall, das glaube ich nicht mehr so, also auf jeden Fall wenig bei Social Media, es sind dann andere Dinge, dass ich irgendwie Sachen durchlese oder so, aber so Instagram,
Wikipedia,
genau.
24 Stunden,
ja, aber das zieht irgendwie jetzt nicht mehr so viel Zeit und ich habe da Angst, wieder reingezogen zu werden und dann nicht mehr rauszukommen, aber manchmal ist es ja auch okay, wenn du vier irgendwie harte Tage hattest, dann sitzt du in der Bahn 4 Stunden,
einfach
das habe ich auch manchmal, und du verlierst dich total, aber wenn man wirklich mal so auf sich hört, wie geht es einem jetzt besser oder wie fühlt man sich eigentlich nach so einem 4 Stunden Instagram-Marathon so?
Nee,
eigentlich fühlst du dich leer. Ich habe 4-5 Sachen habe ich hart getriggert, die ich da gesehen oder sonst irgendwas.
Ja. Ja, man hat mehr schlechte Gefühle als positive. Aber war das nicht auch das, was bei dieser Facebook-Whistleblowerin, bei der, wie hieß die, Frances Haugen oder so? Das war ja so ihr Main Ding quasi, was sie so an die Öffentlichkeit gebracht hat, nochmal, was man ja eigentlich schon wusste, dass die Algorithmen so aufgebaut sind, dass du dich aufregen sollst. Also, dass dir Sachen angezeigt werden, die dich wütend machen.
Ja.
Facebook ist ja auch Instagram, deswegen ist es bei Instagram wahrscheinlich genauso. Ich würde fast sagen, dass bei allen Social-Media-Plattformen so ist, außer vielleicht auf LinkedIn oder auf DB Mobil oder
weil
so.
Weil man natürlich länger hängen bleibt, ne? Also
ja, genau.
Wenn es eine negative Emotion ist, halt leider
ist
deutlich stärker,
Konzert.
Bleibt krasser hängen.
Ist wie bei deinem
positive.
Konzert mit den Leuten mit dem Poster.
Ja.
Du erzählst mir von denen, aber du erzählst mir nicht von den 50.000 anderen, die da standen. Weil die haben dich nicht gekriegt.
Ne?
Das hat mir auch mal jemand erzählt, jetzt schweifen wir komplett ab, aber es fällt mir gerade random
ein.
Das
ist ein schönes Abschweifen auch.
Ja, wirklich. Dass das auch Leute so, wie heißen denn die, Pickup-Artists, die so quasi sich so anlernen, so Techniken, wie sie Frauen irgendwie anbaggern können,
ne?
Dass die dann auch so Sachen machen, wie dass die dir erst ein Kompliment machen und dann was sagen, was dich triggert.
Fallen lassen. Ne?
Weil du dann irgendwie dich eher daran erinnerst, dass die Person was... Also wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Musikgeschmack hinterfragen würde, irgend sowas, was dich verletzen würde oder wo du dir denkst, das kann doch nicht sein, so, weißt du? Jeder hat ja so seine Sachen. Und dass du dann da anfangen würdest, drüber nachzudenken.
Und man die Person dann dadurch interessanter findet
keine
oder ihr dann
Ahnung.
Gefallen
also
möchte?
Weiter habe ich mich auch nicht damit beschäftigt.
Okay,
aber und dann würde man wahrscheinlich wieder kommen mit einem Kompliment.
Ja.
Also komplett toxisch und ungeil,
Gott,
aber, so ist Social Media. Social Media ist der Pickup-Artist, der uns wütend machen will.
Und du musst ja überlegen, da sind ja irgendwelche Diplompsychologen dahinter, die ja genau wissen, wie der Mensch funktioniert. Die haben uns ja auseinandergenommen, wie irgendwie so ein Labor. Also die wissen genau, wie das Gehirn auf was es abfährt und so wird das konstruiert und wir sind davon abhängig wie vom Zucker im Muffin. Ne?
Ja.
Sich davon zu entkoppeln. Also ich finde, der geilste Urlaub ist immer, und das habe ich mittlerweile gerade ganz gut hinbekommen, Handy schön in Flugmodus oder zumindest kein WhatsApp, Instagram, Facebook und das 4-5 Tage. So den ersten Tag hast du halt immer noch das Gefühl, mhm, oh, sonst Handy treiben
richtig,
zu müssen.
Ne?
Aber dann kriegst du wirklich danach so eine tiefe innere Ruhe und Erholung. Und ich würde sagen, wenn du das Handy immer dabei hast, dann kommst du nicht in diese, wie so ein Tiefschlaf, wo du wirklich so richtig krass regenerierst.
Mhm.
Und das, also ich kann das manchmal nicht verstehen. Ich bin dann irgendwie in Urlaubspots, weil letztes Mal in so einem Hotel, das war so ein krasser Wellness-Bereich. Mhm. Und ich kam so rein, da waren über so Liegen aufgebaut und wirklich jeder und jede saß an ihrem fucking iPhone. Also wirklich davor, krassestes Bergporn und Panorama, alle am Mails checken. Und ich dachte so, hä?
Oder
für was
Selfies
fährt man denn da hin?
Insta-Stories.
Und ja, ich denke so, warum sind wir mal alle im Moment? Klar ist es nicht immer einfach, aber wenn man sich
aber
das
kannst
öfters,
du das wirklich, weil das klingt jetzt so leicht gesagt. Also,
das ist super live, ich kriege das auch nicht immer hin. Gerade wenn ich irgendwie gerade ein Problem habe oder mich irgendwas hart triggert, dann ist es ja umso schwerer im Moment zu sein. Aber ich versuche da schon so seit 2 Jahren immer drauf zu achten und kriege das mittlerweile auch ganz gut hin. Gerade so, wenn du merkst, oh, es ist irgendwas, was einen krass stresst, dann das schon vorher zu erkennen, bevor einen die Emotion krass einholt und so. So, ey, warte mal, wo bin ich? Atmen und so, das kann man alles trainieren, ne? Weil bei mir ist ja dann so, ach krass, gerade schlechte Laune, aber ich muss in einer halben Stunde jetzt hoch auf die Bühne oder es ist eine TV-Show, dann umzuswitzen. Ich weiß nicht, wie du das machst, da so seine Tools zu haben.
Hast du auch
wenn man
schon mal so richtig beschissenen Tag und musst es auf die Bühne bestimmen?
Ja, ja, klar.
Ne?
Also es passiert nicht so oft. Ja. Und ich kriege das auf der Bühne dann, würde ich sagen, auch immer so hin, dass es den Zuschauerinnen nicht auffällt. Aber meinem Team, dem ich sehr gut kenne, heute ist er vielleicht nicht auf den 100%, vielleicht nicht so ganz lustig wie sonst. Aber dann ist man, glaube ich, so professionell, dass man das trotzdem hinkriegt. Sagt, ey, Leute, haben wir ein Ticket gekauft, man liefert da jetzt geil ab. Aber es ist deutlich anstrengender, wie an einem Tag, wo man irgendwie
Fall.
Mit
diesen,
Good Vibes
überhaupt
hochgeht.
Diesen Show-Modus so anzukriegen. Ja. Ich finde, das ist auch das, wo man so merkt, dass es die größte Disziplin ist in diesem Job. Ich glaube, ich hatte das jetzt auch noch nie, dass ich dann das Gefühl hatte, dass man es mir krass angemerkt hat, aber man guckt ja dann schon selbst anders drauf.
Du kennst dich zu gut aus.
Ja, genau. Und dann ist man so, oh, man sieht es jetzt schon, dass ich da nicht so einen guten Tag hatte oder so. Aber das ist ja so, das ist dieses blöde The Show Must Go On. Ich fand das früher beim Radio so befremdlich. Das ist ja wirklich nochmal ein bisschen anders, weil du da ja wirklich entertainen musst und dann bist du, hey, na, und was habt ihr gerade zum Frühstück? Und was
und da
spielt ihr euch gerade vor?
Ich riesen Respekt vor allem sowas. Hast du eine Morningshow gemacht?
Nee, Morningshow habe ich nie gemacht.
Boah, ey, da morgens den Hampelmann zu spielen, ey, um 7.30 Uhr. Also ich spiele gerne den Hampelmann so, aber wenn ich dann warm bin, aber da um 8 Uhr oder noch früher.
Ja, und dann hast du mal eine richtige Kackwoche oder hast mal Liebeskummer oder sowas.
Boah.
Das macht echt gar keinen Bock. Also das fand ich auch immer bei meinen Kolleginnen, die schon so ein paar Jahre länger das gemacht haben als ich, fand ich immer beeindruckend. Und irgendwann, und dann dachte ich immer so, die sind nie traurig, dachte ich, als ich so beim Radio angefangen habe mit 19, 20, dachte ich immer so.
Dann checkst du es mal aus, dass die auch.
Und dann kommst du das erste Mal rein und dann so, oh, ich hab so einen scheiß Tag und so. Und dann war ich so, was, du? Du hast auch.
Dann schalten die aber so um, ne?
Ja, ja.
Da denke ich dann aber, das könnte ich nicht.
Nee.
Ich kann da nicht so gut schauspielern.
Ich finde auch nicht, dass du das musst. Also ich finde auch, dass man es beim Radio nicht muss. Ich glaube, es ist teilweise in den Medien noch so, deswegen habe ich das gerade so in Anführungszeichen gesagt, the show must go on, weil ich glaube, dass sich die Branche ja auch sehr verändert und ich glaube, man kann auch mittlerweile mal eine Radiosendung machen. Du musst ja nicht komplett immer übertrieben auf 180 sein. So. Und ich glaube auch genauso, dass du auch auf der Bühne nicht die ganze Zeit so sein musst. Hey, na, was geht ab?
Nee, das dachte ich nämlich auch immer lange Zeit, dass ich immer durchentertainen muss.
Nein.
Aber so seit 2-3 Jahren gönne ich mir auch so Momente, wo es mal kurz ruhiger wird, wo ich auch mal eine tiefgründigere Story droppe, die man von mir jetzt nicht erwarten würde. Und das macht total viel mit den Leuten. Also ich kriege ganz viel krass, Max, das hätte ich gar nicht gedacht. Das hat mich so abgeholt, das habe ich genauso so gefühlt. Und dass man nicht immer irgendwie mit 180 km/h irgendwie da einen wegballern muss, sondern.
Das will man ja auch nicht sehen, oder?
Nee.
Also, es ist doch viel schöner, wenn so ein Konzert eine Dramaturgie hat und dann vielleicht ein Song am Klavier kommt.
Es auch menschlich ist. Und selbst wenn mal was daneben geht, selbst das ist total in Ordnung, macht es eigentlich sympathischer. Also, für mich war die krasseste Erfahrung, weil du eben davon gesprochen hast, dass man das selber dann so schlimm wahrnimmt. Die Dinge, wo du denkst, du hast jetzt irgendwie verkackt, das kriegen draußen einer von 100 Menschen mit oder so.
Naja.
Ich habe mal mit einem guten Kumpel beim Geburtstag von Thomas Gottschalk gespielt, zum 70. Geburtstag.
Geil.
Das war eine TV-Show im CDF.
Ja.
Und da war hier Barbara Schöneberger, Joko und Klaas, Günther Jauch, hier Tommy. Also wirklich so
wildes Backstage.
Und dann mussten wir da runterlaufen. Ich dachte mir so, Muss halt Simon & Garfunkel singen, mhm. Sound of Silence. Ich dachte, wir verkackt das Ding jetzt nicht. Das wäre ja mhm. total doof, jetzt vor den Leuten das Ding zu fahren. Und wir haben es 4-5 Mal perfekt geprobt. Ja. Lief super. Und in dem Moment, wo ich dran gedacht hatte, war der Text weg. Und dann habe ich da irgend so ein englisches Fantasie-Kauderwelsch gesungen. Scheiße. Und für mich hat sich dieser Moment wirklich wie so eine halbe Stunde angefühlt. Ja. Es war aber wirklich nur so, es war so 3 Sekunden, wo ich irgend so ein Gaga-Englisch gesungen hatte. Und weißt du, wie viele es mitbekommen hatten am Ende?
Niemand wahrscheinlich.
Hätte ich es nicht gesagt. Ich habe es dann Joko gesagt, der hat es dann in seinem Podcast erzählt. Danach haben es natürlich ein paar Leute auf dem Schirm gehabt. Es hätte niemand mitbekommen. Und das hat so Situationen geben da einem dann halt so ein bisschen mehr Sicherheit und hat, ey, selbst wenn es für dich, wenn es sich gerade sehr schlimm anfühlt oder so, es beruhigt dich. Du bist jetzt schon so lange dabei, das wird immer noch okay sein. Also, dass man quasi so das Vertrauen zu sich selbst steckt und weiß, es ist schon alles gut.
Ja, du bist auf einem Level quasi, wo das, was wo du verkackt hast, das schon immer noch genau okay sein wird. Ja. Voll.
Eigentlich ist ja nur menschlich. Eigentlich muss das genau in unsere Gesellschaft rein, dieses, dass man sich auch mal Fehler erlauben darf. Aber das entwickelt sich ja total dahin, dass man offener umgeht.
Ich finde auch, wenn ich eine Live-Show oder so sehe und dann gerade auf TikTok zum Beispiel jetzt Dua Lipa als Beispiel, die gerade die Tour spielt, wo mir die jetzt die ganzen natürlich, weil mein Algorithmus darauf getrimmt ist, mir die ganzen Videos reingespült werden, wo es dann auch so Schnipsel gibt, wo sie hinfällt oder einmal hat sie das Mikro war auf einmal weg, wahrscheinlich weil sie es beim Tanzen abgegeben hat und niemand zurückgegeben hat oder
ein Song
so
lief weiter, oder?
Ja, genau. Aber da hat man wenigstens gehört, dass sie wirklich live singt, weil dann nichts mehr passiert ist.
Also, ja, gut.
Ja, aber so Sachen, wo man sich dann so denkt, oh Gott, scheiße, was für ein Albtraum. Und dann so, nein, eigentlich sind genau diese Momente cool, weil es ist eine Live-Show. Das sind eigentlich Momente, wo ich mir so denke, jetzt ist irgendwas anders als in der Stadt vorher, weil jetzt ist was Menschliches quasi gerade.
Perfektion ist langweilig am Ende des Tages. Mhm. Ne? Also sich irgendwie so, sich selbst zu umarmen mit all seinen Schwächen, und makeln und damit rauszugehen. So. Also meine Erfahrung der letzten paar Monate war, umso ehrlicher man ist, auch das rausballert, umso mehr checken die Leute, ist ja auch nur ganz normaler Dude und connecten viel mehr mit dir, wie wenn du diese perfekte Rolle spielst immer. Ja. Also ich kann jetzt genau sagen, gestern war ein super geiler Tag, ich war auf einem riesen Hype, heute bin ich auch noch gut drauf, wahrscheinlich werde ich in 2 Tagen ein kleines Tief haben. Das nimmst du irgendwo her, da musst du, sind ja einfach Hormone, die müssen sich wieder herstellen und dann auch zu wissen, okay, ich muss mir in 2 Tagen keine riesen Birne machen, weil ich einen kleinen Durchhänger habe, weil in dem Job, den wir haben, hat man halt so krasse Höhen und jeder kennt dieses Tourtief, ne? Nach 4 Wochen bist du mit deinen besten Buddies unterwegs, jeden Abend vor 5000 Leuten, da geht's jedem erstmal 2-3 Tage scheiße danach.
Ja, wenn nicht und noch länger, oder?
Vielleicht sogar noch länger, vielleicht auch eine Woche oder so. Und dann in Urlaub zu fliegen und sagen, so, ich hab, also das habe ich früher mal gemacht, ne? Tour direkt in Urlaub, da kriegst du einen totalen Rappel, ne? Eigentlich musst du irgendwas machen.
Also deswegen fand ich das so beeindruckend, als du das gerade mit Corona erzählt hattest, dass du es sofort genießen konntest, weil das ist auch was, wo ich mir jetzt eher so vorgestellt habe, dass man da dann vielleicht in so ein richtiges Down kommt.
Nee.
Weil man ja wirklich kurz down. Nicht wusste, ob man. Okay. Ja, weil man wusste ja kurz gar nicht, ob. Ich konnte mir für eine gewisse Zeit nicht mehr vorstellen, dass jemals wieder Konzerte stattfinden werden.
Echt? Nee, da war ich immer optimistisch.
Ja?
Ja.
21 dachte ich, da werden dann doch schon wieder richtige Festivals stattfinden. Und dann waren ja diese ganzen, was du schon gesagt hast, draußen im Freiluftkino und hier am Strand und was weiß ich, was so alles, was da, so halb cool war, Picknickkonzerte und so. Das war ja schön, aber es war halt einfach nicht so, wie man es sich wünscht. Und dass das dann da nicht ging, da war ich kurz so, oh Gott, es wird einfach für immer so weitergehen, es wird nie wieder normal.
Ja, so Gedanken hatte ich dann auch schon eins vermarmt, das habe ich schnell beiseite geschoben.
Ja.
Aber ich dachte mir dann auch so, boah, also ehrlich gesagt, ich hatte 5 unfassbare Jahre, ich habe viel mehr erreicht, als ich mir jemals erträumen konnte. Dann werde ich halt irgendwas, wird es irgendwie anders weitergehen. Dann werde ich jetzt Songs schreiben für Leute oder irgendwas anderes machen. Ich nehme das dann einfach so an und ich fand in der Zeit, war das schon so lange her, dass man Konzerte gespielt hat, dass ich mich dessen entwöhnt hatte. Also zum Beispiel, ich liebe es, Badminton zu spielen, aber nachdem ich 2 Jahre kein Badminton mehr gespielt habe, dann hast du diesen Verlangen gar nicht mehr danach. Wahrscheinlich ist es genauso, wenn man kein Fleisch mehr isst, nach 2 Jahren willst du es auch nicht mehr, was sehr gut ist. Aber irgendwann, ich glaube, das ist ja auch, damit man irgendwie happy bleibt, funktioniert die Psyche wahrscheinlich auch so. Und sagt, ja gut, dann ist es erstmal so, ich arrangiere mich jetzt damit. Und dann habe ich ja angefangen, voll viel Sport zu machen, surfen und so. Habe dann da irgendwie so versucht, meine Erfüllung zu finden.
Du hast es ja ums Album rum, auch wir haben es ja jetzt auch so ein bisschen angerissen. Man merkt, glaube ich, die Themen, die dich gerade so beschäftigen, sind viel mit so auf sich selbst achten, vielleicht weniger am Handy sein, Yoga machen, surfen, schöne Sachen machen.
Ja.
Dass diese 2 Jahre bei dir auf jeden Fall da zur Selbstreflexion beigetragen haben. Und trotzdem hast du auch um das Album rum häufig darüber gesprochen, dass du vorher mal so getrieben warst und irgendwie nicht richtig zur Ruhe gekommen bist. Warum Räumen wir jetzt gerade Mannheim schon ein? Nein.
Nee.
Darmstadt, an Darmstadt vorbei.
Oh, Darmstadt, tolle ja, Ecke. Mensch. Tolle Ecke, liebe ich.
Also du hast viel erzählt, dass du so getrieben warst.
Ja.
Also wolltest du wohin und kam das von dir oder kamst du da einfach nicht mehr raus?
Ja, es war so ein, wie soll ich das beschreiben? Ein Verlangen nach unendlicher Bestätigung und ein gefühltes Loch. Ich habe nie zu den Cool Kids gehört eine lange Zeit. Ich wurde ein bisschen gemobbt früher. Wir haben so irgendwie lustige Namen gegeben und dann wiederholt, war immer schlechte Not mit nach Hause gebracht. Und irgendwann kam das mit der Musik. Ich habe gemerkt, boah, da passiert jetzt was. Irgendwie kriege ich da Feedback. Da war ich auch schon, ich gemerkt, boah, ey, jetzt muss es auf die Bühne. Ey, jetzt endlich kriege ich die Liebe, die ich nie hatte.
Und ach, krass, dass du das selbst so reflektierst.
War dann schon so. Und als dann es mit 27 abging, hatte ich ja das Selbstbestätigungstablett vor mir mit allen Früchten, die es so darbot. Hier sind 200 Gigs. Ich nehme die 200 Gigs. Klar mache ich das.
Wer und weiß, wie lange das geht. Und regt dich deswegen dann so auf, wenn da drei Leute stehen, die es nicht gut finden?
Klar.
Okay, spannend.
Aber also, ich habe daran schon jetzt gearbeitet, ne, dass man da ein bisschen stabiler geworden ist. Aber ich hatte früher dann ein dummer Blick, hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Krass. Dass ich dann alles schon wieder sehr schnell hinterfragt habe. Ne? Und da war so, es ist wirklich so ein unstillbarer Hunger gewesen nach immer mehr, 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 mehr. Und dann aber zu checken, krass, ich kann dieses Loch, ich werde das nie von außen auffüllen, weil egal wie viele Hits da noch kommen, du willst immer den nächsten haben. Und wenn dir das nicht irgendwie selber.
Das ist ja auch nicht der beste Antrieb.
Ja, das quasi, ist ungesund, den gibst du rum halt. Ne?
Also sollst du es ja machen, weil du Bock hast auf Musik machen und nicht, weil
das
Ziel Anerkennung
ist. Das hatte ich auch immer. Also ich habe auch wirklich Momente, wo ich einfach zu Hause sitze am Klavier und das ist unfassbar geil ist. Ich total im Hier und Jetzt bin. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich dadurch auch diese kleine Sucht, die ich in mir trage, dieses nach Bestätigung und Liebe, dass ich das mit der Musik natürlich auch ein Stück weit erfüllen kann. Und da musst du aber gucken, dass es dann nicht Mittel zum Zweck ist, sondern man die Mucke einfach so macht, weil man es einfach geil findet und Leuten irgendwie einen schönen Abend geben möchte. Und ob da jetzt irgendwie 4, 5 Leute im Publikum dieses Kacke finden, das kann mir egal sein, weil da sind 5000, die finden das Hammer. Also das habe ich jetzt alles schon mittlerweile auf dem Schirm.
Aber wie arbeitet man das dann mit so einem Job, der das immer wieder so provoziert? Das ist ja auch eine sehr unnatürliche Situation. Also ist ja ein sehr unklassischer Job, sage ich mal. Es ist ja eher eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Job macht wie du, auch auf so einem großen Level.
Ja.
Wie schafft man das dann, das aufzuarbeiten? Also Therapie oder ist es dann wirklich das Yoga?
Teilweise, ich war dann bei einer Coachin. Dann so,
ist das so das coole Wort für Therapie?
War schon klassische Therapie. Ja. Also ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. So 2017 ging das los. Ich konnte irgendwie gar nicht mehr abschalten. Dachte aber die ganze Zeit, ich muss das selber mit mir selbst klären. Ne? Keine Schwäche eingestehen, mit irgendjemandem drüber reden. Das versucht ein Jahr lang mit mir selbst zu reden. Irgendwann gemerkt.
Das ist ja auch
ein
Mann.
Die ganzen Kack-Rollenbilder, die man da erfüllen zu versucht. Ich muss ja jetzt stark sein. Und ich kann ja auch, warum bin ich nicht glücklich gerade? Jetzt habe ich endlich den ganzen Erfolg. Also sich das auch dann selber übel zu nehmen, dass man mal einen schlechten Tag hat. Ne? Und dann bist du dann in irgendwelche Gedankenspiralen reingekommen, die wirklich gar nichts gebracht hatten. Und da hat mir irgendwann mal einer nach einer Talkshow jemand empfohlen, ich kenne da wen, das ist nicht normal, dass man morgens aufsteht und das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, da kannst du...
Hast du es in der Talkshow erzählt?
Ich habe das mal jetzt, und dann kam danach jemand zu mir, ich wusste gar nicht, dass es dann Therapie ist. Ich bin da einfach hingegangen, ich wusste gar nicht, was ich da jetzt mache.
Ja.
Und da habe ich es erzählt und dann ging es dann plötzlich in die Kindheit und Pipapo und ach krass, ne, wo man dann wirklich mal so alles hinterfragt, also ich glaube, man kann auch manche Dinge zu krass hinterfragen, dass man wirklich so diesen Optimierungsdruck, aber ich sag mal, bei mir war dann der Leiden dann schon so groß, dass ich da schon, ich wusste, ich musste jetzt was machen. Ich kann jetzt nicht mehr in diesem alten Muster drin bleiben, ich muss was umstellen, ich muss was überdenken und alle, die zuhören und da irgendwie das Gefühl haben, irgendwas passt nicht, mach das, weil das ist eigentlich ja das, also ich dachte erst, es ist eine Art Schwäche, aber es ist ja eigentlich die größte Stärke, zu sagen, okay, ich stelle mich all diesen Dämonen meiner Vergangenheit und die haben ja wahrscheinlich alle, also wenn ich jetzt auch in meinem Freundeskreis rumfrage, ich wüsste nicht, wer nicht irgendwo mal eine Therapie gemacht hat oder sonst was.
Ich glaube, jeder sollte es machen.
Jeder sollte es machen, vor allem für unsere Kids und all, damit du die ganze Scheiße mal wegarbeitest oder es besser einzuschätzen weißt und ja, habe auch immer weiterhin Bock, mich da reinzufuchsen. Mhm. Und das Gefühl, es tut mir auf jeden Fall extrem gut. Und dass man damit wirklich dann nächstes Level erreicht und sich auch selber nicht so oft blockt. Ne? Weil manchmal denke ich mir, krass, ich spüre da so ein Potenzial, dass ich noch viel mehr machen könnte. Aber man hat selber dann, oh, was denken jetzt die Leute? Und die Ängste und was weiß ich was. Wenn ich jetzt verkacke, wenn das jetzt peinlich wird, oh, shit. Mhm. Und dass man dann schon so geblockt ist. Und ich manchmal Momente habe, wo das alles weg ist. Und dann stehe ich auf der Bühne und denke halt gerade so, okay, das ist... Ich fühle mich gerade so geil hier oben. Ich gehöre hier hin. Mhm. Also, und so öfter ich so das alles weg beiseite schiebe, kann ich halt viel krasser abliefern und bin eine viel stärkere Version von mir selbst.
Ja, und das Blocken hört ja nicht auf. Es blockt eher irgendwann immer mehr. Und dann hast du so einen Moment, wie wo du erzählt hast, wo es dann halt irgendwann nicht mehr geht.
Ja, vor allem, wenn man es mit sich selbst ausmacht. Ja, ne? Also, wenn man mit Leute quatschen und sich dann nicht für schämen und reingehen und versuchen, das zu lösen.
Das war ein schöner Monolog zum Abschluss, der vielleicht auch noch ein paar andere Leute dazu ermutigen kann, ein Coaching zu machen. Lass es uns einfach
Wir können auch Therapie ist doch geil. Wir enttabuisieren das.
In Therapie zu gehen.
Das sollen alle mal machen, ist doch geil.
Max Giesinger empfiehlt Therapie.
Ja.
Daumen nach oben.
So.
Ey, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir rollen jeden Moment in Mannheim ein und dann wünsche ich dir da eine gute Zeit und hoffe natürlich, dass du die nächsten Tage in kein allzu großes Loch fällst. Aber wir haben ja gelernt, wenn doch, es ist voll okay.
Es ist auch in Ordnung. Es ist voll okay. Wir haben unsere Tools am Start. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Bis bald mal wieder. Schönen Tag. Und alle, die auch zugehört haben, kommt bei meinem Konzern vorbei. Ich werde ganz schön oft spielen diesen Sommer. 35 Gigs. Kann man sich reinziehen. Ist geil.
Könnt ihr euch reinziehen.
So, tschüssle.
Ciao.
Wie jedes Mal am Ende einer Folge hoffe ich sehr, dass euch mein Gespräch gefallen hat. In diesem Fall mein Gespräch mit Max Giesinger. Falls ja, dann empfehlt die Folge doch sehr, sehr gerne euren Freunden und Freundinnen weiter. Schenkt uns eine Bewertung, einen Kommentar, teilt die Folge auf Social Media. All diese Dinge könnt ihr tun, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen und verbreiten wollt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die nächste Folge, die erscheint in 14 Tagen.